Herzlich willkommen zur 322. Folge von Hörbahn on Stage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Denn hören heißt dabei sein. Heute geht es um ein Buch, das Erinnerungslücken schließt und zugleich unseren Blick auf Geschichte neu justiert. Vergessene Heldinnen von Stefanie von Wiedersheim, erschienen im Kalwey Verlag. Stefanie porträtiert in diesem Buch Frauen, die Geschichte geschrieben haben, in Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, deren Leistungen aber lange übersehen, verdrängt oder schlicht vergessen wurden. Es sind biografische Skizzen, essayistische Annäherungen und erzählerische Momentaufnahmen, die zeigen, wie sehr unser historisches Gedächtnis von Auslassungen geprägt ist. Besonders ist diese Sendung auch deshalb, weil Stefanie kein externer Gast ist. Sie ist Redakteurin und Sprecherin unseres Literaturradio Hörbahn. Eine Kollegin also, die hier sonst selbst liest, einordnet und spricht. Außerdem läuft bei uns seit 1,5 Jahren die monatliche Kolumne Rätsel des Lebens von ihr und einem weiteren Kollegen. Liebe Stefanie, dein Buch ist klug, gut erzählt und unbequem im besten Sinne. Es lädt dazu ein, Geschichte neu zu lesen und genauer hinzusehen, wer alles dazugehört. Darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist. Springen wir rein ins Geschehen. Eine ganz allgemeine Frage vielleicht, wenn es dir recht ist. Was denkst du denn, was kann das Schreiben als solches in der heutigen Zeit leisten, was journalistische Distanz allein vielleicht gar nicht so hinbekommt? Schreiben in dem Sinne, dass es also auch literarisches Schreiben ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja von Haus aus gelernte Tageszeitungsjournalistin und damit durch eine sehr strenge Schule gegangen. Und uns wurde in der Ausbildung, dann eben auch später natürlich im Beruf, immer als Leitschnur genommen, uns selber zurückzunehmen, die Themen durch uns durchfließen zu lassen, sehr zurückzutreten und zu beschreiben, was ist, durch zum Beispiel Interviews, sehr streng darauf zu achten, zwischen Nachricht, Kommentar zu unterscheiden, also selber nicht zu färben. Das Gegenteil kann der Fall sein, wenn man literarisch schreibt. Das Literarische ist ja geradezu die Herausforderung und die Aufgabe, seinen persönlichen Ton zu finden, seine persönlichen Motive zu finden, wenn man das jetzt musikalisch spricht, und das immer weiterzuentwickeln. Und das habe ich in meinen letzten Büchern fortwährend verfolgt. Und das ist ein großer Reiz, seine Stimme zu erheben. Und in diesem Buch, Vergessene Heldinnen, erhebe ich die Stimme für diese vergessenen oder halb vergessenen Frauen und erhebe auch die Stimme ziemlich vehement für feministische Positionen. Etwas, was ich mir vorher nicht unbedingt hätte vorstellen können, und das Ganze in meiner eigenen Tonalität. Und das ist dann schon literarisches Schreiben.
Sehe ich auch so. Und es ist aber bei dir, du bist ja 100% Partei. Das ist ja für Journalisten in den seltensten Fällen der Fall.
Ja, obwohl ich das fast ein bisschen kritisch sehen möchte, so wie du das siehst, ob ich wirklich 100% Partei bin. Ich bin 100% Partei, weil ich natürlich mir selber einen Auftrag erteilt habe. Ich möchte sie aus dem Vergessen holen und sie ins Licht setzen. Partei bedeutet aber für mich, dass ich sie vielleicht auch nett finde oder sympathisch finde oder toll finde. Und das ist überhaupt nicht bei allen der Fall. Also ich finde zum Beispiel in der ersten Lebensphase Lady Edwina Mountbatten, ein britischer Society-Schwan, der sich später dann zu einer großen Welfare-Workerin entwickelt, am Anfang ziemlich unsympathisch und oberflächlich. Und ja, fragt man sich, was hat die eigentlich gemacht? Hat die einen Platz in meinem Buch? Und ja, ich habe ihr einen Platz in meinem Buch gegeben, weil ich es so interessant fand, wie Menschen sich wandeln und entwickeln können in Zeiten der Krise, in diesem Fall im Zweiten Weltkrieg. So etwas hat mich dann interessiert. Aber ja, das Thema ist schon auch ein parteiisches Thema, aber das finde ich okay.
Ja, ich finde das völlig okay. Ich meinte auch einfach so von deinem Geschlecht her. Du gehörst dazu, zu denen, die du gerade sprichst, rein geschlechtsmäßig. Das war ganz einfach gemeint eigentlich an der Stelle.
Naja, aber das finde ich schon eine interessante Frage. Da sind wir ja im Endeffekt dann auch wieder bei der Diskussion, darf eine zum Beispiel weiße Frau übersetzen einen Text, den eine African-American Poetess geschrieben hat? Ja. Oder durftest du könntest ja genauso gut als Mann auch über vergessene Heldinnen schreiben.
Ja, natürlich, ja. Mhm. Also es ist nicht einschränkend. Ne? Ich fand das nur einen Aspekt eigentlich umgekehrt positiv. Weil, also wenn ich jetzt meinetwegen über irgendetwas berichte, womit ich eigentlich gar nicht wenig zu tun habe, dann ist es ganz leicht, Distanz zu halten. Ja, aber wenn ich sozusagen, was ich, das fällt mir denn gerade ein, ich bin Golfspieler und ich mache was über Golfspieler, ja, dann bin ich in gewisser Weise Partei. Es war mir nur deutlich, dass du halt den Vorteil hast, auch quasi aus der Position viel besser denken und auch argumentieren zu können.
Ja, da hast du recht und deswegen schreibe ich das auch ganz bewusst in meinem Vorwort, damit meine quasi Sprecherinnenposition auch klar wird. Ich schreibe ja auch, ich wurde wütend. Und in dem Moment, als ich diesen Satz schrieb, ich wurde wütend, habe ich mich fast selber korrigiert und dachte, soll ich das jetzt schreiben? Darf ich das schreiben? Dann habe ich gedacht, ja, das ist wichtig, damit man weiß, wie ging es mir bei dem Schreiben. Das ist ja etwas, was ich nie machen würde, wenn ich eine Geschichte fürs FAZ-Magazin oder so schreibe.
Ja, klar. Ja. Klar, aber es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass du dann aber auch Farbe bekennst, gleich von Anfang an und sagst eben, man würde es dir ja so eine distanzierte Geschichte ja weniger abkaufen als das, was du jetzt da gerade geschrieben hast. Weil es ist ja auch zum Empören, wenn man selbst auch in gewisser Weise dazugehört. Und das ist ja auch richtig. Wir müssen uns ja auch empören an Dingen, die uns angehen und nicht künstlich aufregen an Dingen, die uns nicht angehen, ja. Aber das ist nur ein wichtiger Aspekt, denke ich mal, und den hast du ja wunderbar gerade beantwortet. Vielleicht gehen wir nochmal, du hast es ein bisschen ja auch schon angesprochen, zu den Personen, die in deinem Buch auftauchen. Hattest du von vornherein schon so eine Art Drehbuch, dass du sagtest, also ich will diese und diese und diese Person sowieso schon mal haben, die kenne ich, deren Lebensläufe kenne ich ein bisschen, will ich das haben? Oder hast du einfach gesagt, jetzt ich kümmere mich mal um das Thema und guck mal, was da kommt?
Es war das Letztere. Ich habe mich um das Thema gekümmert und dann geschaut, was kam. Ich hatte im Hinterkopf einige Frauen schon, die ich quasi mitgebracht habe, zum Beispiel die Autorin Maeve Brennan, die irischstämmige Autorin, die dann sehr erfolgreich bei The New Yorker gearbeitet hat und Kurzgeschichten geschrieben hat. Ich hatte im Hinterkopf Annemarie Renger, die erste deutsche Bundestagspräsidentin. Ich hatte im Hinterkopf auch Elisabeth Petzneck, geborene Erzherzogin von Österreich. So, das waren eigentlich meine drei, mit denen ich im Rucksack anmarschiert kam. Und dann habe ich das sehr viel diskutiert, auch mit meiner Verlegerin Marcella Priokalva in München. Und dann haben wir gemeinsam immer wieder so ein Tableau entwickelt und haben uns gemeinsam darüber ausgetauscht. Sie hatte Ideen, ich hatte Ideen. Und dann habe ich mich irgendwann auf meine Frauen so geeinigt. Ich wollte eigentlich erst 25 haben und dann haben wir ehrlich gesagt 5 rausgeschmissen, damit wir mehr Platz haben in diesem Buch, weil wir ja auch Fotos und Infokästen und Quotes bringen.
Hm, verstehe. Und hat sich vielleicht eine von denen oder habt da jemanden austauschen müssen auf dem Weg bis zum Ende des Buches? Weil ihr gesagt habt, ach, das ist wohl doch nicht so richtig oder waren die alle dann die richtigen Treffer?
Ja, die waren schon die richtigen Treffer und weil wir einfach so lange daran herumgefeilt haben und ich weiß nicht, wir hatten vielleicht 60 und ich musste dann erst auf 25 und auch 20 zusammenschnurren und ich habe dann aber auch sehr persönlich ausgesucht, weil man ja auch mit diesen Frauen dann sehr viel Zeit verbringt. Ich musste ganz, ganz viel lesen, Biografien, Quellen, Texte, Online-Archive, Interviews führen. Und dann möchte man ja auch gerne mit denen zusammen sein und sie müssen das ja auch hergeben vom Thema her. Und ich wollte auch ganz unterschiedliche Frauen, also Musikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Malerinnen, Politikerinnen aus verschiedenen Bereichen.
Verstehe. Und es ist super, dass das so gut geklappt hat. Ich habe noch sehr gut unser Gespräch und auch das Buch in Erinnerung, Irans Töchter. Und das ist ja eine Thematik, die ist nicht ganz, ganz, ganz weit weg, aber natürlich schon entfernt. Wie würdest du denn sagen, war die Arbeit an diesem Buch, also an diesem vorliegenden, was wir heute besprechen, und an dem Iran-Buch? Was war da der Unterschied?
Na, der extreme Unterschied, weil das Irans Töchter ja zum Glück alle noch leben. Und in meinem jetzigen Buch Vergessene Heldinnen schreibe ich über tote Heldinnen. Also Heldinnen, die ich nicht mehr interviewen konnte. Und das war mein erstes Buch mit historischen Biografien. Und das ist ein großer Unterschied im Schreiben, im Recherchieren. Das hat mir aber großen Spaß gemacht, weil ich ja auch Geschichte studiert habe und also mit Quellenarbeit bestens vertraut war und das sehr, sehr faszinierend fand, einzutauchen in die Welt von ungefähr 1800 bis heute und mir da dieses ganze Gesellschaftstableau, das politische Tableau im Hinterkopf auszumalen, zu verbinden, die ganzen Koordinaten zu setzen und dann diese Frauen da reinzusetzen. Also insofern war der Kontext nochmal ein bisschen anders und die Arbeit an sich. Ich konnte sie ja nicht einfach anrufen und sagen, wie war das jetzt nochmal? Oder ja, das ging leider nicht.
Eine meiner Fragen zum Schluss wäre, wenn wir Zeit dazu haben, wen du heute gerne treffen würdest davon. Kannst dir vielleicht in der Zwischenzeit überlegen.
Okay, na klar.
dann ist es so eine Sache, welches waren denn die Hauptmotive aus deiner Erfahrung jetzt, warum diese Frauen vergessen wurden? Weil das ist ja eine Vokabel, die du wählst, vergessen, ist ja was anderes als verdrängt, als verschwiegen zum Beispiel. Wie sieht's aus da mit deinen Erfahrungen?
Die Antwort ist einerseits einfach und andererseits kompliziert. Einfache Antwort ist, weil bisher Geschichtsschreibung und das, was ich Berühmtheitsmaschinerie oder PR-Mechanismus nennen möchte, bisher sehr männlich geprägt war. Das habe ich vorher ehrlich gesagt auch nicht so wirklich realisiert oder durchdrungen. Ich bin Jahrgang 1970 und hatte in meinem eigenen Leben nie das Gefühl, dass ich wirklich, wirklich irgendwie benachteiligt werde, auch nicht im Beruf durch mein Geschlecht als Frau. Aber wenn es um diese Überlieferung von Errungenschaften geht bei Frauen, sieht es ziemlich düster aus. Woran liegt das? Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das liegt daran, dass Frauen nicht eine Widerspiegelung in den Medien hatten wie Männer, weil an den Schaltstellen natürlich viele Männer saßen. Hinzu kam, dass Frauen bis Anfang des 20. Jahrhunderts der Besuch von Gymnasien, Universitäten verwehrt war. Clara Immerwahr war die erste, die im Jahr 1900 ihren Doktor in Chemie gemacht hat. Und das war also ganz extraordinär. Die musste sich ganz furchtbar durchkämpfen, damit sie überhaupt Abitur machen konnte und gar noch Chemikerin werden konnte. Also es gab wenige Frauen. Das Ganze war sehr männerdominiert. Wenn es dann um Nachruhm geht, dann hat man natürlich auch wieder einen Boys Club oder ein Boys Network, wo Männer andere Männer protegieren und so weiter, sich die Hand geben. Das klingt jetzt alles sehr negativ für die Frauen und das war es auch.
Verstehe, was du meinst. Sie waren halt auch relativ leicht zu unterdrücken, weil sie ohnehin in der unterdrückten Situation waren und das vielfach auch einfach keine Möglichkeiten hatten, sich dagegen zu wehren. Und wenn natürlich Netzwerke existieren, die ohnehin das schulden, und selbst wenn sie es gar nicht bewusst tun, aber unbewusst machen, dann sind die schon mal in einem besseren Hebel. Ne?
Ja, man muss sich auch vorstellen, wir haben 1919 das Frauenwahlrecht, aber bis in die 70er Jahre war es Frauen nicht erlaubt, ohne Zustimmung des Mannes, des Ehemannes, einen Beruf auszuüben oder ein eigenes Konto zu haben. Ich meine, das sind so Dinge, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und im 19. Jahrhundert hatten sie auch nicht dieselben Rechte. Ja? Also das war der Mann, der halt der Haushaltsvorstand war und der die meistens die ökonomische Macht hatte. Und das sind natürlich Strukturen, die sehr stark dominieren einfach, ja. Und die Frauen, die ich, oder viele Frauen, die ich in meinem Buch porträtiere, die mussten für gerade ihre Berufstätigkeit wirklich kämpfen und um diese Berufstätigkeit kämpfen und die durchsetzen. Warum? Weil sie auch als Frauen ihrer Schicht, es handelt sich meistens um großbürgerliche, manchmal auch aristokratische Frauen, dazu prädestiniert waren, zu heiraten, besonders gut zu heiraten. Also sie waren Heiratsware. Sie waren jetzt nicht die designierte Chefredakteurin.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite gab es natürlich ganz, ganz viele Frauen, die einfach in der Rolle der, ich sag mal, Hausfrau, du weißt, was ich meine, derjenige, die die Familie auf der Basis des normalen Lebens bewegen mussten und am Leben halten mussten, die hatten dann noch viel weniger Möglichkeiten, dann solche Wege zu gehen, weil es ja auch gar keine Ausbildungsmöglichkeiten gab oder zumindest lange nicht.
Absolut. Und das ist interessant. Habe ich ein Beispiel auch in meinem Buch mit Madeleine Vionnet, die aus wirklich allerkleinsten Verhältnissen sich emporgearbeitet hat und in Paris eine berühmte Modemacherin wurde, die gerade die Mode in den 20er, 30er Jahren dann sehr geprägt hat. Also die kam aus kleinsten Verhältnissen und die wurde dann auch eine beliebte Arbeitgeberin, weil sie, wohl auch im Gegensatz zu Coco Chanel, sehr darauf geachtet hat, dass ihre Schneiderinnen gute Arbeitsbedingungen haben. Das fing damit an, dass sie Arbeitsstühle angeschafft hat, die Lehnen hatten. Die hatten eigene Ärzte, die hatten Kinderbetreuung, die hatten einen Mittagstisch. Also solche sozialen Errungenschaften, die sie dann dort eingeführt hat in ihrem Unternehmen.
Verstehe. Und ja, aber es wurden dann versucht, so in den Lücken, die irgendwie entstanden sind oder die man sichtbar hat, auch was zu machen. Aber im breiten Maße war das natürlich gar nicht möglich. Ich habe übrigens, als das Buch hier ankam bei mir, habe ich das ungefähr 2 Minuten in den Fingern gehabt, dann war es weg. Weil sich meine Frau das sofort geschnappt hat. Und das,
Grüße
und
sie, gehen raus an ihre Frau.
Ja, mache ich gern. Die hat das sofort geschnappt. Und sie gab es auch erstmal nicht wieder her. So, und dann habe ich gesagt, so gut, wenn du das Ding jetzt auch schon gelesen hast, dann möchte ich von dir wissen, was soll ich denn die Stefanie fragen? Zu welchen Personen soll ich denn mal fragen? Was würde dich denn besonders interessieren? Und dann hat sie 5 Zettelchen hier in das Buch geklebt.
Na, jetzt bin ich aber gespannt.
Also erstmal der erste Zettel, der da ist, ist Clara Immerwahr. Da würde sie gerne was über die Person hören. Ich meine, sie hat es natürlich gelesen, aber das würde sie interessieren. Das hat sie berührt, was dort passiert ist. Und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was zu sagen, zu den Quellen oder wer Clara Immerwahr überhaupt war.
Die Geschichte von Clara Immerwahr ist ganz interessant, weil sie bis heute auch als Vorreiterin gilt für Frauen, die MINT-Fächer studieren oder ja, die sich damit beschäftigen. Und weil sie eben die erste war, die eine Dissertation in Chemie an der Universität Breslau gemacht hat. Und sie wurde 1970 geboren, war das jüngste Kind von 4 Kindern einer ganz wohlhabenden jüdischen Familie, lebte auf einem Gut bei Breslau, bekam dann Hausunterricht, besuchte eine höhere Mädchenschule und interessierte sich immer sehr für Naturwissenschaften und wurde vom Vater sehr gefördert. Und was hatten die Frauen damals für eine Möglichkeit, wenn sie eine höhere Bildung haben wollten? Sie gingen auf ein Lehrerinnenseminar.
Genau.
Und dann machte sie Abitur in einem Gymnasium, das natürlich eigentlich nur Jungen vorbehalten war, war total angefixt von Physik, hat einen Sondergesuch bekommen und durfte dann studieren, wurde promoviert in Chemie. So, und dann kam der Bruch. Und das ist total interessant. Und zwar kannte sie schon länger Fritz Haber, der später Nobelpreisträger wurde, auch Chemiker. Und Fritz Haber wollte sie unbedingt heiraten. Und sie dachte sich, naja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich heirate Fritz Haber, der ist auch Chemiker. Dann können wir zusammenarbeiten und forschen. Wir machen sowas wie eine Lebens- und Werkgemeinschaft. Ist ganz toll. Ja, denkste.
Raus an die Theorie, ja.
Ja, weil Fritz Haber natürlich auch ein Mann seiner Zeit war und ordentlich egoistisch. Der sah natürlich seine eigenen Studien. Sie bekam einen Sohn. Es war eine schwierige Geburt, schwierige Mutterschaft. Und sie wurde zunehmend in die Rolle der Professorengattin gedrängt. Fritz Haber machte sein eigenes Ding und sie wurde zunehmend unglücklich. Sie wollte selber genauso wie er arbeiten, in die Labore gehen. Es wurde ihr nicht gestattet. Es war total schwierig. Sie wurde depressiv, würde man heute sagen. Dann kam hinzu, dass Fritz Haber sich an der Entwicklung von Giftgas im Ersten Weltkrieg engagiert hat und sie war radikale Pazifistin und hat gesagt, das, was mein Mann hier macht, ist eine totale Pervertierung von Wissenschaft. Und letztlich ist sie, glaube ich, an dieser Kombination von Pervertierung ihrer geliebten Wissenschaft, der Unmöglichkeit, selber zu forschen, dem Ertrinken in Mutterschaft und dem Nicht-Supporten durch ihren Ehemann so unglücklich geworden, dass sie sich umgebracht hat. Ein schreckliches Leben.
Ja, aber das war nicht die Geschichte mit dem Giftgasmann, ne?
Doch, das ist der Giftgasmann. Ja, also Fritz Haber, es war so, dass Fritz Haber selbst an die Westfront fuhr und diese Giftgasapparate, Flaschen, wie auch immer das ausgesehen haben mag, dort in Stellung brachte mit einem Team. Also er hat dieses Giftgas da freigelassen und es hat natürlich dann super funktioniert und er fuhr zurück und feierte dann in Berlin diesen Erfolg, dass er halt die Soldaten umgebracht hatte. Und ja, dieser Einsatz des Giftgases wurde dann ja auch später zum Symbol des Horrors dieses ersten industriell geführten Krieges.
Ja, in der Tat.
Aber jetzt sind wir schon wieder bei Fritz und nicht bei Clara.
Ich hatte das gelesen dann auch, aber ich wusste, habe es nicht mehr richtig zugeordnet. Aber ich fand das schon sehr dramatisch. Wenn ich dir aber noch eine weitere Meldung, Annemarie Renger, soll ich unbedingt sagen, dass, da war sie als junges Mädchen schon begeistert von, dass sie gemacht hat.
Ja, Annemarie Renger ist sicher der große Star dieses Buches und die am wenigsten vergessene, weil sie einfach wichtig ist für die politische Geschichte der Bundesrepublik und auch in der Geschichte der weiblichen Politikerinnen. Ich wollte sie unbedingt drin haben, auch weil ich Zugang hatte zu ihrem Enkel Reinhard Renger, mit dem ich der Journalist ist, mit dem ich auch mal gearbeitet habe. Und ich wusste, da hatte ich einen tollen Zugang. Und dann habe ich auch über ihn noch den Zugang zu ihrer ehemaligen Pressesprecherin Heli Ihlefeld bekommen, die hochbetagt ist und die mir viel erzählen konnte in Hintergrundgesprächen. Das war sehr interessant. Und Annemarie Renger ist ein richtiges Berliner sozialdemokratisches Gewächs gewesen, wenn man so möchte. Der Vater Sportfunktionär, SPD-Sportfunktionär, die Mutter eine der ersten Frauen, die auch Sozialdemokratin war. Und schlimm und prägend für sie war, dass der Vater unter den Nazis schikaniert wurde. Sie durfte nicht mehr zur Schule gehen, durfte kein Abitur machen als sozialdemokratisches Mädchen, heiratete früh. Der Mann fiel im Krieg. Sie hatte einen kleinen Sohn, musste ihn durchbringen und war sehr früh dann politisch engagiert, lernte Kurt Schumacher kennen, den großen Kurt Schumacher, SPD-Vorsitzenden, mit dem sie dann auch nicht nur eine Arbeits-, sondern auch eine Lebens- und Liebesgemeinschaft einging, bis zu seinem Tod. Und dann, als er stirbt, tritt sie selber als Bundestagsabgeordnete an und hat eine, ja, kann man schon sagen, kometenhafte Karriere. Eine Karriere, die wirklich ihresgleichen suchte. Das hat mich sehr fasziniert, weil sie die erste Frau im zweithöchsten Staatsamt Deutschlands war und auch dort sehr kämpfen musste gegen fiese Presse, die sie wirklich belächelt haben, nur auf ihr Äußeres rekurriert hat. Also die musste sich echt durchkämpfen.
Ja, Angelika hat sie sehr begeistert, dass sie das durchgesetzt hat, dass sie Bundestagspräsidentin auf ihren Papieren hatte. Das war so eine Kleinigkeit, aber das hat sie sehr beeindruckt.
Ja, und vielleicht noch als kleine Geschichte hinterher, als wir den Book Launch hatten im Oktober 2025 in Berlin, habe ich dazu Dabel Baas eingeladen, die für dieses Buch ein Interview gegeben hat, weil sie ja die dritte Bundestagspräsidentin erst war. Im Moment haben wir Julia Klöckner, die als vierte. Und sie hat, Dabel Baas hat in ihrer Antrittsrede 2022 ganz am Anfang auf Annemarie Renger rekurriert und hat gesagt, quasi, wenn die nicht gewesen wäre, wären wir nicht so weit. Und eigentlich ist es schlimm, dass ich erst die dritte bin. Seit 1949, danach kam ja dann noch Rita Süssmuth. 10 Jahre lang. Und sie kam dann eben auch zu dem Book Lounge und wir hatten ein tolles Gespräch auf dem Podium und so hatten wir die Verbindung von Annemarie Renger ins Heute bis zu Bärbel Baas, die ja heute unsere Ministerin für Arbeit und Soziales ist.
Genau, ja. Und, aber wir warten noch auf die erste Bundespräsidentin.
Na, die wird bestimmt auch mitkommen.
Ja, ne? Also ich denke auch. Ja, und dann, wenn ich noch eine vorschlagen darf, damit wir auch ein bisschen breiter eben da haben, nicht die Menschen denken, es geht nur da um Wissenschaft und nur um Politik. Nein, Hedy Lamarr fand sie auch sehr interessant.
Ja, also Hedy Lamarr, die Geschichte ist ja wirklich wie aus einem Märchen oder wie aus einem Film der Welt, der sie ja auch entstammte. Hedy Lamarr, die Tochter aus begüterten Wiener Haus, die früh Schauspielerin werden wollte und die mit 18 die Freuden der Liebe entdeckte, dann einen Skandalfilm machte, mehr oder weniger nackt, dann einen schwer reichen Waffenhändler heiratete in Wien, unter anderem auch, weil man hoffte, der würde sie schützen, weil sie jüdischer Herkunft war. Es war eine katastrophale Ehe, der hat sie eingesperrt, verfolgt, also wirklich schrecklich. Sie flieht nach Hollywood und wird ein Hollywood-Star. Wunderschöne Frau. Aber sie war von Anfang an sehr interessiert auch an Naturwissenschaften und entwickelte dann während des Krieges eine Torpedo-Patent zusammen mit einem Musiker für die Abwehr von Unterwassertorpedos gegen die Nazis. Das hat sie dann eben auch angemeldet zum Patent. Das wurde aber dann auch nicht wirklich richtig aufgenommen. Und man hat posthum oder fast posthum, also das war am Ende ihres Lebens, hat man dann anerkannt, was das eigentlich für eine tolle Idee war. Mhm. Weil diese Technik dann wichtig wurde für Bluetooth. Und deswegen wird sie heute auch in Wien geehrt mit Statuen, Preisen. Also Hedy Lamarr wird heute zu einem großen Thema. Mhm. Mhm. Die schönste Frau der Welt und Bluetooth. Wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht? Und dann auch noch nach diesem König oder was ist es, Blauzahn. Also, hört sich, in Englisch hört sich das ja ganz schön an, aber der hieß ja eigentlich Blauzahn, der arme Kerl. Naja, egal. Jedenfalls ist das sehr interessant. Vor allen Dingen diese Geschichte mit dem Patent, sowas entwickelt man ja nicht nebenbei. Ich meine, gerade bei Bluetooth, da verstehe ich ein bisschen was von. Dazu braucht man bestimmte Technik. Ich meine, das hat sie ja nicht im Hinterzimmer gehabt. Wie muss ich mir das vorstellen?
Sie hat das zusammen entwickelt mit einem Musiker.
Ja.
Die haben quasi, wie soll ich das erklären, so eine mechanische Maschinen entwickelt gemeinsam. Also man hatte diesen Musiker, der mit seinen Gedanken kam und sie, die mit ihren Gedanken kam. Und was ganz interessant ist, man geht davon aus, dass sie sensibilisiert war beim Thema Waffen, weil sie ja zuvor mit diesem großen Waffenhändler verheiratet gewesen war und dort sehr viele interne Gespräche bei den ganzen Diners und so etwas mitbekommen hatte. Dann hatte sie zusätzlich diesen Hass auf die Nazis und so hat sich das dann entwickelt. Plus sie hatte ein großes Verständnis und eine Kenntnis von Naturwissenschaften.
Mhm. Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Mhm. Dann vielleicht noch ein bisschen was zum Buch schreiben. Während du das zusammengesucht hast, während du die Recherche gemacht hast, gab es eine Überraschung, die du gar nicht erwartet hast?
Ja, was ganz interessant war, als Journalistin oder Autorin geht man ja immer davon aus, wenn man Anfragen macht, dass die Leute eigentlich ganz gerne antworten, wenn es um Vorfahren geht. Mhm. Und das war dann auch der Fall bis auf eine, und da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen, das war bei Lady Edwina Mountbatten. Mhm. Und zwar hatte ich den Kontakt zu ihrer Enkelin India Hicks. Ich hatte die vorher schon für die FAZ mal interviewt und dachte, ach, das ist ein Heimspiel, das ist überhaupt kein Problem. Ich melde mich bei der, dann machen wir einen Zoom und ich stelle meine Fragen. Aber das ist auch interessant, die wollte sie überhaupt nicht über ihre Großmutter reden. Warum? Weil die so eine Skandalnudel war und weil die Familie, so habe ich dann rausgefunden, ja, dieses Geschichtsbild ihrer Großmutter sehr unter der eigenen Kontrolle halten wollte. Also es ist quasi wie bei Hofe, die wollten nichts rausgeben. Da gab es dann eine Verlautbarung und dann verweist man auf ein Buch, das man selber geschrieben hat und dann geht da gar nichts mehr. Und dann bin ich in Online-Archive gegangen mit Briefwechseln, die sie hatte mit verschiedenen Personen. Da gibt es aber das Problem, dass das ein so riesiges Konvolut war an Online-Dokumenten. Also ich habe mich dann irgendwie tagelang durch diese Online-Dokumente durchgepflügt. Habe aber dann auch nichts wirklich Tolles gefunden. Also es wäre sehr viel einfacher gewesen, die Enkelin zu fragen. Und ich wollte auch so gerne wissen, wie das Bild der Großmutter in dieser Familie war.
Mhm, klar.
Aber die hat es total abgelehnt. Und das war sehr, sehr schade. Und ich habe es echt auf alle möglichen Weise probiert.
Und es ist dann auch nicht wirklich dazu gekommen?
Nein, es ist nicht dazu gekommen. Die haben das abgelehnt.
Ja gut, ich meine, das war bis vor wenigen Zeiten hier. Ich kenne ja hier in München etliche Leute, die sich mit den ganzen Ludwigs und wie sie alle heißen beschäftigt haben. Und bis vor einigen Jahren war da auch still ruht der See. Und seit einiger Zeit ist das, also vielleicht schon seit 10 Jahren oder sowas, scheint das auch dann gebrochen zu sein, dieses völlige Stillschweigen. Also irgendwann vielleicht wieder beim nächsten Anlauf ist dann vielleicht mal irgendwas anderes.
Vielleicht in 25 Jahren.
Na, man weiß es nicht. Warum nicht? Wie ist das mit der Motivation gewesen für das Buch? Wolltest du bewusst Geschichten erzählen, die in den Lehrbüchern, Geschichtsbüchern, in der Öffentlichkeit sozusagen gefehlt haben? Oder waren dir die Menschen interessant?
Natürlich war die Überschrift diese vergessenen Helden.
Ja.
Jetzt meinetwegen bis auf Anne-Marie Renger, da weiß man vielleicht noch was von oder vielleicht auch Clara immer war. Und dann verließen sie ihn. Aber also, ich meine, hast du gewusst, dass 1930 das erste Mal eine Frau die Berliner Philharmoniker dirigiert hat?
Nein.
Und dass die Antonia Brico hieß und dass die aus den USA kommt? Ich wusste es nicht. Und ich wusste es auch nicht, obwohl ich mich sehr für Musik interessiere.
Ja.
Und das waren dann solche Sachen, das war eine riesige Motivation. Und je mehr ich gegraben habe in dem Thema, umso mehr kam da raus. Also da tat sich auf einmal ein Universum auf. Du denkst, oh, ich war ja total blind. Was läuft denn da alles an tollen Persönlichkeiten rum auf so einer großen Bühne? Und warum kennen wir den nicht? Und was haben die denn für ihre Geschichten? Und das waren ja auch Frauen, die sich dann in diesem Koordinatensystem von berühmten Männern bewegt haben. Also zum Beispiel Antonia Brico, die Dirigentin, die war in Bayreuth, die hat in Berlin studiert, die hat Furtwängler zugehört, die war bei Toscanini. Also die war jetzt kein Nobody, die lief da rum und die hat versucht, einen Durchbruch zu kriegen, was punktuell passierte. Und immer wenn sie dann versuchte, einen festen Contract zu bekommen als Hausdirigentin, hat sie das nicht bekommen, auch weil entweder die Musiker im Orchester gesagt haben, wir lassen es doch nicht von einer Frau dirigieren, jetzt hör mal zu. Also, really? Und oder weil dann die Gesellschaft das nicht akzeptiert hat. Und das war schon schwierig. Und sie sagte eben auch, ich wurde 30 Jahre zu früh geboren. Und die war wirklich frustriert. Sie hat gesagt, ich habe im Jahr ein paar Auftritte, ich konnte im Monat ein paar Auftritte machen. Und das hat sich erst ganz zum Ende ihres Lebens geändert, nachdem ein Dokumentarfilm über ihr Leben erschien. Und auf einmal hat man sie entdeckt. Ja, also da sind wir wieder bei der Berühmtheitsmaschine. Ne? Das bringt nichts, wenn man sehr gut ist, wenn man nicht an dem prominenten Platz sitzt oder steht.
Man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten zwar schon gar nicht so schlechte Medien, aber die waren halt doch noch relativ wenig und aber auch in fester Hand. Und dann kommst du da nicht rum. Also das ist extrem schwierig, denke ich mal. Aber vielleicht zu deinem Arbeiten. Wie ist denn das gewesen? Warst du nicht wirklich, ich meine, du schreibst ja auch, du bist oftmals zornig gewesen. Das ist ja eine Sache, aber hast du nicht, oder wie stark ist das eingeflossen in dein Schreiben, dieser Zorn auf dieses, das darf doch nicht sein, sowas?
Ich habe versucht, mich da sehr zurückzunehmen. Das ist natürlich mein journalistisches Training, dass man sich da sehr im Zaum hält und sagt, meine eigenen Emotionen sind überhaupt nicht wichtig, sondern ich beschreibe hier etwas. Mhm. Ich beschreibe hier etwas und ich habe aber, um diese Sache so ein bisschen aufzunehmen, immer einen kleinen fetten Vorspann für jedes Kapitel gesetzt, was man vielleicht auch durchaus als einen Aufschrei definieren könnte. Also zum Beispiel bei dem Text über Antonia Brico schreibe ich: Lasst mich mein Instrument spielen, das Orchester. Man hört förmlich ihren Schrei, den immerwährenden Schrei, der sie in ihrem Leben als Leitmotiv begleitete, wie der Taktstock in der rechten Hand, wieder und immer wieder. Mhm. So, also so fängt zum Beispiel dieser Text an. Und natürlich, ne, das ist dann schon sehr expressiv, aber ich habe dieses emotional Expressive versucht, auch als Stilmittel zu verwenden und als Leitmotiv immer am Anfang, als Einstieg.
Genau, und ich finde das auch gut, weil da sagst du gleich erstmal, wo du stehst. Und das ist bei so einem Buch wie dem deinen, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und es ist ja keine Berichterstattung in dem Sinne. Es ist ja viel mehr.
Ja, und das macht dann auch Spaß. Also für mich war das das erste Mal, dass ich so quasi Partei ergreife. Und ich sah mich dann quasi selber da stehen mit dem Taktstock und hey, ich will jetzt hier dirigieren, jetzt lasst mich doch endlich mal. Und wie man das dann in einen Text überträgt. Ja. Das ist auch interessant vom Schreibregime.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und da ist auch was dran. Das ist ja, nee, also das ist gut gelungen. Vor allem, es sind ja doch eine Menge Porträts letztendlich. Und da kommt das öfter mal auf einen zu. Und ich habe es gerade mal hier aufgeschlagen und zufällig sehe ich sie da gerade mit dem Taktstock, das Bild, und mit offenem Mund, wie mitsingend sozusagen. Und das dirigiert, man sieht nur sie allein an dem Bild. Also allein so wie das Buch gemacht ist, ist es wahnsinnig interessant. Es sind eine Menge Abbildungen drin, es sind aber auch ganz, ganz viele Elemente. Und mit Schrifttypen habt ihr auch nicht gespart. Also da ist wirklich was, da ist wirklich was los. Auch so mit Informationskästen und mit Vitae und auch die Männer ihrer Zeit habe ich hier gerade noch vor mir liegen, die dann auch zugeordnet werden. Es ist spannend und es ist interessant und zwar durchaus nicht nur für Frauen, also überhaupt nicht. Ich habe eine Sache ist mir aufgefallen, das ist vielleicht so gegen Ende jetzt auch der Veranstaltung so hier bei uns, nämlich vor 6, 7, 8 Jahren kam ich das erste Mal auf Bücher, die mir angeboten wurden zu bearbeiten, nämlich, ich weiß den Titel nicht mehr genau, aber es war sowas wie Die Geliebten von Ibsen. Also mit anderen Worten, da wurden Frauen betrachtet, die Ibsen in seinem Leben begleitet haben, ich nenne es mal so. Und seitdem hört aber diese Geschichte mit der Beschäftigung, auch mit der Frau als solches in der Geschichte, in der neueren Geschichte nicht auf. Ich kriege mehr und mehr und mehr Thema Frauen in der Entwicklung Deutschlands oder aber auch zumindest in Europas. Ist das ein reiner Trend, weil sich die Frauen interessieren dafür jetzt mittlerweile? Oder ist es einfach dran?
Ich bin fest davon überzeugt, dass es einfach dran ist, weil wir einen neuen Blick auf Geschichte haben. Das sieht man ja auch jetzt bei vielen Kunstausstellungen, wo Malerinnen, Künstlerinnen oder auch Komponistinnen ganz neu entdeckt werden, wiederentdeckt werden und man denkt, oh, warum kannten wir die dann nicht? Wir graben die jetzt mal aus und zeigen die. Natürlich ist das im Moment auch, wie man sagen will, eine Welle, ein Trend, ja, wie es das aber in allen Bereichen des Lebens gibt. Und ich wage die Prognose, dass es jetzt 5 bis 10 Jahre ordentlich weitergeht und ich hoffe, dass es dann in so eine Art Hauptkanon übergeht und irgendwann gar nichts mehr so wahnsinnig Besonderes ist. Aber es ist im Moment zumindest, was, sagen wir mal, so unsere westlich-demokratische kulturelle Welt betrifft, ein großer Trend.
Ja, und der aber in anderen Ländern oder in einigen anderen Ländern einfach genau entgegengesetzt läuft oder zumindest versucht wird, umzudrehen. USA zum Beispiel ist ja in der Richtung viel im Gange, wenn ich so sehe, dass die ganzen Museen abbauen. Aber ich finde, es in Europa ist es andersrum. Ne? Da versucht man zu verstehen, A, warum ist das so geschehen und B, glaube ich, schämt man sich auch ein bisschen dafür.
Das ist katastrophal natürlich. Und was im Moment passiert in den USA, ist ja absolut furchtbar. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man den Blick auf die Errungenschaften von Frauen, die Leistungen von Frauen in dieser merkwürdigen Buddy-Manosphäre von Trump und seinen Spießgesellen eigentlich dem Erdboden gleich machen möchte und die Frauen, mehr als Treadwives oder als, Barbie-Puppen jetzt ausstellt. Das ist natürlich total furchtbar, aber das ist ja auch nur eine Entwicklung, die leider sehr sichtbar und politisch gewollt ist. Also in intellektuell-künstlerischen Kreisen sieht es natürlich auch ganz anders aus. Das bestätigen ja auch Freunde in den USA. Aber natürlich ist das politisch schlimm. Aber ich denke, der Wagen rollt. Der ist nicht mehr aufzuholen.
Der ist nicht, Gott sei Dank nicht. Das ist richtig. Also, ich finde das auch unbedingt wichtig. Bücher wie das deine, die helfen dabei auch Männern, die noch ein paar Lücken haben, so wie ich, diese auch noch zu füllen und sie sicherer zu machen.
Ja, und ich denke, es geht ja auch darum, der neuen Generation, der jungen Generation, die jetzt in die Schule gehen oder auf die Unis gehen oder Ausbildung machen, dass die das auch wissen, dass sie wissen, auf was für einem Grund stehen wir eigentlich und dass Frauen, junge Frauen und Mädchen wissen, was ist gewesen im 19. oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Warum sind vielleicht manche Strukturen heute so getan, vielleicht immer noch nicht so ganz chancengerecht, wie sie vielleicht sein könnten.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir haben noch einen Weg vor uns, aber wir haben schon ein Stück geschafft. Das ist nicht schlecht. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht irgendwie in einen dunklen Wald geraten, wo das ja andersrum aussieht. Ja, magst du uns noch etwas mit auf den Weg geben, was das Buch angeht? Deinen zukünftigen Leserinnen und Lesern, magst du uns noch was mitgeben?
Ich mag eigentlich mitgeben, die Augen offen zu halten, wenn man jetzt sich Konzertprogramme anguckt oder Ausstellungsprogramme anguckt. Da gibt es so viele tolle Programme im Moment, die Werke von Frauen zeigen. Und die genau anzusehen und sich vielleicht auch einfach Namen zu merken, das ist das Erste. Und das Zweite möchte ich gerne mitgeben, dass mein Buch ist auch zeitgleich auf Englisch erschienen. Das heißt Forgotten Heroines, Women Who Changed the World. Aha. Und weil ich immer wieder auch von ausländischen Freunden dann gefragt werde, ja, kann ich dein Buch denn auch nicht auf Nicht-Deutsch lesen? Da geht ja, ich kann es auf Englisch. Und das freut mich natürlich auch als Schreiberin, dass jetzt dieses Buch eine Sprachbarriere überwunden hat und überwindet und damit diese Informationen in die Welt fliegen können. Und das ist dann so ein weltumspannendes Netz an Informationen, ein kleines Buch da anschließen kann. Das freut mich.
Das ist gar kein kleines Buch, es ist ein schönes, größeres Buch und vor allen Dingen mit wichtigen Inhalten, Stefanie. Und das finde ich ganz gut. Dazu gratuliere ich dir. Ich danke dir, dass du heute hier warst, im Gespräch warst und dass du überhaupt das Buch geschrieben hast. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Uwe, dass ich da sein konnte und du stellst wirklich sehr gute Fragen.
Ich bemühe mich zumindest und es ist immer toll, mit einer wirklich guten Gesprächspartnerin zu sprechen und ich mag das gern.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Und wie immer gilt es, hören heißt dabei sein. Heute haben wir uns mit Stefanie von Wietersheim Buch Vergessene Heldinnen beschäftigt. Einem Buch, das Frauen in den Mittelpunkt rückt, deren Leistungen in der Geschichte oft übersehen, vergraben oder vergessen wurden. Stefanie erzählt deren Geschichten kenntnisreich, lebendig und mit einer bewussten Leidenschaft dafür, historische Lücken sichtbar zu machen. Mich persönlich hat beeindruckt, wie das Buch nicht nur Einblicke in das Leben dieser Frauen gibt, sondern zugleich zeigt, wie sehr unser Weltbild von diesen Versäumnissen geprägt ist und wie das Wiederentdecken dieser Heldinnen uns Perspektiven eröffnet, die wir sonst leicht übersehen würden. Dieses Buch ist zugleich informativ, anregend und sehr gut lesbar. Für mich war es eines dieser Werke, bei denen man immer wieder innehält, um nach- und weiterzudenken. kommen wir zum Buch als solchem. Es ist ein nahezu opulentes Buch. Der Schnitt, die Abbildungen, die ganze Art der Präsentation haben mich begeistert. Und das Nachlesen der Heldinnen des Buches ist dadurch nicht nur sehr interessant und spannend, sondern auch eine wahre optische und haptische Freude geworden. Wer sich also für Kulturgeschichte, für die Rolle von Frauen in Politik, Wissenschaft, Kunst oder Gesellschaft interessiert und wer verstehen möchte, wie Geschichte sich verändert, wenn man genau hinschaut, dem möchte ich dieses Buch ausdrücklich ans Herz legen. Es ist wichtig, klug und es öffnet Türen zu längst vergessenen Lebensgeschichten. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Hörbahn on Stage wieder einschalten. Mein Name ist Uwe Kulnig und ein besonderer Dank geht an Stefanie von Wietersheim für ihr Buch, für ihre Arbeit als Redakteurin und Sprecherin unseres Literaturradios und für das inspirierende Gespräch heute. Schön, dass du heute hier warst, Stefanie.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.